Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Am 23. Oktober 2024 haben wir erfolgreich das 9. Asono KI Forum in München durchgeführt. Die Veranstaltung war mit rund 70 Teilnehmern aus unterschiedlichen Branchen ausgebucht. Und wie immer gab es viele interessante Vorträge und Diskussionen, mehr dazu im entsprechenden Blogeintrag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Einige Fragen und Themen sind im Laufe des Tages immer wieder aufgetaucht und auf diese möchte ich in dieser Folge eingehen. Ein kurzer Hinweis vorweg. Sollten Sie das letzte KI-Forum verpasst haben, wir planen bereits das nächste Asono KI-Forum am 8. Mai 2025, dann wieder im nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen. Alle aktuellen Informationen zum Asono KI-Forum finden Sie unter www.asono.de/ki-forum. Da das Interesse an der Veranstaltung regelmäßig sehr groß ist, sobald die Anmeldung geöffnet wird, können Sie sich schon jetzt unverbindlich für das nächste, also das 10. Asono KI-Forum, vormerken lassen. Aber zurück zu den Fragen. Die erste Frage: Setzt Asono generative KI bei seinen Chatbots ein? Ja, aber vielleicht nicht, wie man das erwarten würde. Also generative KI ist sehr, sehr stark darin, Sprache zu verarbeiten, Sprache umzuformulieren, zu verkürzen, zusammenzufassen, auszuformulieren. Aber als Wissensspeicher ist sie prinzipbedingt nicht zuverlässig. Das Problem der Halluzinationen hatten wir ja auch schon mehrfach behandelt. Dazu kommen Datentrennung und Ähnliches. Also wie setzen wir eine generative KI jetzt bei Chatbots ein? Zum einen zur Unterstützung der Trainer. Wir haben ja verschiedene Arten von Antworten und bei den vorbereiteten Antworten, bei den vorbereiteten Dialogen, ist die Aufgabe des Trainers zum einen, den Chatbot, die KI des Chatbots daraufhin zu trainieren, wie bestimmte Themen angesprochen werden können, wie bestimmte Objekte genannt werden können und darauf eben halt richtig reagieren zu können. Und bei diesem Training, bei dem Training der KI, wie ich Themen erkenne, mache ich das typischerweise über Beispielformulierungen. Also das Thema Öffnungszeiten, da könnte ich zum Beispiel Beispiele aufgebaut haben, wie wann öffnet ihr, wann schließt ihr, wie sind die Öffnungszeiten oder aber auch, kann ich jetzt noch zu euch kommen? Das ist auch eine Frage nach den Öffnungszeiten. Und um auf die richtigen Ideen zu kommen, auf viele Ideen zu kommen, wie nach einem Thema gefragt werden kann, da kann eine generative KI unterstützen. Genauso auch bei den Antworten. Das heißt, wenn ich bei der Antwort vielleicht einen Text habe auf der Webseite, habe, der etwas länglich ist, der jetzt vom Stil her nicht zu einer Unterhaltung eines Chatbots passt, also nicht so dialogorientiert ist von der Formulierung, nicht zur Persona des Chatbots passt, kann ich diesen langen Text nehmen und sagen, liebe generative KI, formuliere das mal um in der Persona des Chatbots, die ich vorher definiert habe. Oder ich habe nur ein paar Stichworte und sage der KI, bitte formuliere das mal aus, sodass ich das direkt als Antwort verwenden könnte. Dafür benutzen wir Sprachmodelle. Und wo wir sie noch nutzen oder nutzen können, das ist dann immer die Frage des Datenschutzes und das entscheiden dann Kunden jeweils in dem jeweiligen Projekt. Wenn ich Daten für eine Antwort aus einem anderen System hole, aus einer Datenbank hole, dann sind die manchmal etwas komplex. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Nordi, den Chatbot der Stadt Norderstedt nehme, es gibt ein Verzeichnis aller Dienstleistungen, die die Stadt anbietet und mit allen möglichen Details. Also wenn es zum Beispiel um die Dienstleistung Personalausweis geht, Kosten, Voraussetzungen, also was muss ich mitbringen, wer ist da zuständig und. Und was zum Beispiel bei den Kosten, wenn ich dann frage, was kostet das? In diesem Verzeichnis der Dienstleistungen steht dann eben halt, wenn sie über 24 Jahre alt sind, wenn das sowas dafür ist, also verschiedene Bedingungen und dann die jeweiligen Kosten. Wenn jetzt jemand aber sagt in der Frage, ich bin 18, was kostet ein Personalausweis, habe ich ja eine Zusatzinformation. Und da nutzen wir ein großes Sprachmodell, um die Frage zusammen mit der also ansonsten generierten Antwort an das Sprachmodell übergeben werden, um dann eine noch präzisere, kürzere Ausgabe zu erzeugen, die besser noch auf die Frage passt, zugeschnitten ist auf die Frage sozusagen. Dafür können wir große Sprachmodelle auch nutzen. Dazu nutzen wir große Sprachmodelle sozusagen ein bisschen indirekt, wenn wir einen RAG-Ansatz nutzen. Also wenn wir, auch darüber hatten wir jetzt in Folgen, ich glaube 53, 54 schon gesprochen. Das heißt, wir nutzen dann einen richtigen Datenspeicher wie eine Vektordatenbank, um Informationen zu speichern. Häufig so unstrukturierte Informationen wie irgendwelche Protokolle, E-Mails, Wissensdatenbanken, solche Sachen zu speichern. Und dann wird das Sprachmodell benutzt, um zum einen die Eingabe des Benutzers umzusetzen in eine Suchanfrage an diese Datenbank. Und wenn die Datenbank eben halt Antwortkandidaten generiert hat, nutzen wir das große Sprachmodell, um diese Antwortkandidaten umzuformulieren, vielleicht zusammenzufassen, um daraus halt eine Antwort zu schreiben für den Chatbot. Das sind verschiedene Stellen, wofür wir das große Sprachmodell eben halt nicht nutzen, ist als Wissensspeicher. Das heißt, wir geben keine Antworten, die die KI, das große Sprachmodell, von sich aus generiert hat, ohne externe Hilfe, ohne eingefügte Fakten, weil da eben halt die Halluzinationen, die Kontrolle einfach fehlt. Kann ein Chatbot auch als Voicebot umgesetzt werden? Ja, klar, natürlich. Aber man muss da schon ein bisschen aufpassen. Also grundsätzlich, ich betrachte ein Voicebot, also einen Bot, mit dem ich mich unterhalte, gesprochener Sprache unterhalte, zum Beispiel am Telefon, dann würde ich vielleicht sogar Phonebot nennen, mit dem ich mich so unterhalten kann, der also hört, was ich sage und mir auch verbal antwortet, so dass ich es hören kann, was er sagt. Also ähnlich wie den digitalen Assistenten wie Alexa. Ich betrachte so ein Voicebot im Prinzip als ein Chatbot, wo vorher eine Sprache zur Textübersetzung stattfindet, damit ich von dem gesprochenen zum geschriebenen Wort komme und wo die Antwort über eine Text-zu-Sprache-Schnittstelle wieder in eine hörbare Tonfolge übersetzt wird. Das heißt, man kann eigentlich im Prinzip jeden Chatbot nehmen und, wenn man das davor und dahinter schaltet, zum Voicebot machen. Aber das Problem ist, dass die Sprache ein wesentlich weniger mächtiges Medium ist als ein Chatbot auf der Webseite, also diese Web-Oberfläche. Man hat ja nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel Bilder darzustellen, Filme darzustellen, Karten einzubinden, Galerien einzubinden oder auch nur Dateien zum Download direkt anzubieten oder einen Upload anzubieten. All das kann Sprache nicht. Sprache ist da ein sehr, sehr schwacher, sehr, sehr eingeschränkter Kanal gegenüber dem Schriftlichen. Das muss man beachten, weil dann das bedeutet, auf der anderen Seite, wenn ich einen Chatbot habe, der diese Möglichkeiten nutzt, kann ich diesen Chatbot nicht einfach eins zu eins zum Voicebot machen, sondern dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich den gleichen Inhalt rein auf Sprache transportieren, was manchmal vielleicht gar nicht geht oder eben halt sehr, sehr umständlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Download habe, ich kann natürlich irgendeine URL diktieren, was aber in vielen Fällen wenig praktikabel ist. Also wenn das nicht eine super, super kurze URL ist, dann wird es wenig praktikabel sein. Es gibt noch einen zweiten Punkt und darüber habe ich auch in einer früheren Folge mit Dr. Lisa Precht gesprochen. Und zwar, der Mensch ist ein begrenzender Faktor an dem Moment. Man kann zwar in seiner eigenen Geschwindigkeit beim Chatbot alles nochmal lesen, wenn man es noch nicht ganz verstanden hat, lese ich das Ganze noch einmal. Das ist beim Voicebot schwieriger. Und ich habe auch eine andere mentale Kapazität, so ein Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Wie viele Informationseinheiten kann ich aufnehmen in dem Moment, wenn ich etwas höre? Frau Dr. Precht sprach davon, dass, also je nachdem, mit welchem Psychologen man dann spricht, so 5 bis 9 Informationseinheiten könnte ich dann wohl so ungefähr zwischenspeichern. Das heißt, wenn ich jetzt eine Antwort schreibe für ein Voicebot, muss ich darauf achten, dass ich kürzer und noch prägnanter antworte und der Dialog sich an sich ein bisschen anders gestaltet. Es wird eher so ein kürzere Äußerung, aber dann für mehr hin und her geben, also mehr Turns, mehr Wechsel des Sprechers. Und das muss ich dann beachten, wenn ich ein Chatbot zum Voicebot mache, dass ich dann diese Antwort kürzer und prägnanter mache und gegebenenfalls sogar die Dialogstruktur feingliedriger machen muss. Aber ansonsten kann man aus dem Chatbot auch ein Voicebot machen. Kann jetzt auch, wenn ich einen Chatbot habe, eine Sprachfunktion direkt in den Chatbot rein integriert werden, wenn der zum Beispiel auf der Webseite ist? Ja, natürlich geht das. Das heißt, ich kann entweder die Betriebssystemfunktionen nutzen, um mir Sachen vorlesen zu lassen und diktieren zu können, oder aber ich kann auch in den Chatbot selber eine Funktion einbauen, dass er quasi zuhören kann und sprechen kann. Auch das haben wir schon gemacht. Neben Fragen zu Technologie und Chatbot-Funktionen gab es auch einige Fragen zum Thema Projektrealisierung. Wir nutzen für Chatbots grundsätzlich 3 verschiedene Arten von Antworten. Das sind einmal die vorbereiteten, die kuratierten Antworten, Antworten, die generiert werden aufgrund von strukturierten Datenbanken und Verzeichnissen und Diensten und Antworten, die von einer KI-Suche erzeugt werden. Und wenn wir das so darstellen, so erzählen, dann ist regelmäßig die Frage, wie ist jetzt der Aufwand, wenn ich so Antworten vorbereite, also kuratierte Antworten schreibe, ist das nicht sehr, sehr aufwendig? Kostet das nicht sehr viel Zeit? Kann man das nicht auch über eine KI-Suche abbilden? Ja und nein. Also kuratierte Antworten haben natürlich erstmal den Nachteil, dass man Zeit investieren muss, um zum einen erstmal die Frage, das Anliegen zu erkennen. Also ich muss Beispielformulierungen bringen. Auch da kann LLM helfen, wie ich das eben schon erzählt habe. Und das andere ist, natürlich muss ich die Antwort schreiben. Auch das kostet Zeit. Ist allerdings auch für Menschen, die die Antworten bisher geben, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Kundenservice-Szenario bin, wenn ich in einem Anwendungsbereich Service oder IT-Helpdesk, dann gibt es ja Menschen, die jetzt bisher auch immer diese Antworten per E-Mail oder per Telefon oder sowas gegeben haben. Und die sind normalerweise auch recht fix darin, solche Antworten zu schreiben. Und wenn man eben halt auch ein großes Sprachmodell nutzt, um die Beispielformulierungen sich vorschlagen zu lassen und Antworten vielleicht umformulieren zu lassen, ausformulieren zu lassen von Stichworten, dann ist dieser Aufwand, also der Aufwand dieses der KI beizubringen, gegenüber es einmal so einem Kunden gegenüber zu beantworten, ja vielleicht das Zweifache oder Dreifache. Heißt, wenn ich die Frage 4, 5, 10 Mal gestellt bekomme, auf herkömmlichen Weg und herkömmlich beantworte, wird es vermutlich sich schon gelohnt haben, das einmal den Chatbot beizubringen. Also das ist das eine. Also der Aufwand ist jetzt nicht so groß, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Und das andere ist, man kann bei den kuratierten Antworten, bei den vorbereiteten Dialogen eben halt auch proaktiv Sachen reinbringen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei einem dualen Hochschulstudium, wo ich dann noch ein Partnerunternehmen brauche, wenn der zukünftige Student der Studieninteressierte dann Fragen stellt, dann kann ich irgendwann so eine Frage reinbringen, hast du denn schon ein Partnerunternehmen, mit dem du zusammen dieses duale Studium absolvieren könntest? Das heißt, ich kann proaktiv Sachen reinbringen. Ich kann zum Beispiel auch, wenn es um irgendwie Personalausweis geht und derjenige fragt einfach nur, wo bekomme ich einen Personalausweis, kann ich natürlich auch den Vorschlag reinbringen, ja, du bekommst das im Einwohnermeldebereich im Rathaus. Hier ist eine Karte, wie kommst du da hin? Und wenn du möchtest, ich kann mit dir zusammen einen Termin vereinbaren. Das heißt, ich kann proaktiv Sachen machen, ich kann den Dialog steuern, ich kann zusätzliche Hilfen anbieten, an die der Fragesteller sonst gar nicht gedacht hätte. Das ist eine Stärke von kuratierten Antworten, die bei datengenerierten Antworten oder bei KI-Suchantworten typischerweise nicht auftreten. Wie lange dauert die Umsetzung eines Chatbot-Projekts? Na, natürlich gibt es solche und solche Projekte. Also völlig verständlich, es ist ein Projekt, wo es darum geht, dass der Chatbot 10 Fragen mit einem statischen Text beantwortet, ist was ganz anderes, als wenn er tausende von Fragestellungen beantworten soll und dafür 10 Systeme angebunden werden müssen, wo diese Informationen herkommen. Deswegen, es gibt da keine allgemeingültige Antwort. Vielleicht so aus der Erfahrung raus, so mittelkomplexe Projekte, 1, 2 Anbindungen. Man sollte sich dafür vielleicht so 2 bis 3 Monate Zeit nehmen von dem ersten Workshop bis hin zum Going Live. Das heißt, dass man dann in dieser Zeit einmal natürlich die Workshops selber durchführt, dass man sich überlegt, wie ist denn zum Beispiel die Chatbot-Persona, wie muss der Chatbot gestaltet werden, damit er maximal hilfreich ist, die Menschen, die ihn nutzen, ihr Ziel erreichen, dass sich dann noch gut anfühlt, bequem ist und schnell und leicht bedienbar ist und auf der anderen Seite eben halt, wo man dann anfängt, dann auch Inhalte zu sammeln, wo man Dialoge gestaltet, wo man die IT-Systeme, die benötigt werden, anbindet und wo man dann zum Schluss vor dem Going Live sich vielleicht auch nochmal so 2, 3 Wochen nimmt, um mögliche Lücken zu finden. Also zum Beispiel Formulierungen, die der Chatbot noch nicht ganz versteht, aber wo er die Antwort eigentlich schon hätte. Da muss ich vielleicht ein bisschen nachtrainieren. Oder auf der anderen Seite, wenn der Chatbot Fragen gestellt bekommt, die so nah dran sind an das, was jetzt schon beantworten kann, dann kann das Projekt ihm entscheiden, ob diese Fragen zum Beispiel zusätzlich auch noch beantwortet werden sollen. Sind Pilotprojekte, sowas wie ein Proof of Concept möglich? Ja, natürlich. Und da sollte man natürlich jetzt nicht zu klein rangehen. Das heißt, man muss, damit man das wirklich gut einschätzen kann, sollte man sich schon überlegen, welchen Teilbereich eines Anwendungsgebietes kann ich da sauber abtrennen, so dass es schon Nutzen bringt. Also ich mache gerne POCs, wenn es natürlich schon allein dieser POC einen Nutzen stiftet und das nicht nur für den Test an sich gebaut wird, was natürlich aber auf andererseits bei technologisch anspruchsvolleren Projekten auch nötig sein könnte. Aber das, dann geht es meistens eben halt um nicht um den Chatbot selber, denn, sondern eben halt um hochkomplexe Anbindungen zum Beispiel. Oder wenn die Antworten noch auf eine andere Art und Weise generiert werden sollen, als das standardmäßig gemacht wird. Aber POCs sind natürlich jederzeit möglich und zu einem Bruchteil des vollständigen Chatbot-Projekts umsetzbar. Wenn man sich interne Chatbots anguckt, also anders als jetzt so die meisten Chatbots werden ja im Bereich Öffentlichkeit angebunden, also man viele Kunden hat oder Bürger hat oder sowas. Aber es gibt natürlich auch Anwendungsfälle, wo der Chatbot für die zum Beispiel eigenen Mitarbeiter genutzt werden soll. Da so die typischsten Beispiele dafür ist einmal der IT-Helpdesk. Ich habe ein IT-Problem, ich kann meinen Rechner nicht starten, Telefon funktioniert nicht, Internet funktioniert nicht, Programm funktioniert nicht, ich kann irgendwas nicht machen, weil mir eine Berechtigung fehlt. Solche Fragestellungen, womit man typischerweise sonst zur IT-Abteilung geht, zum den Helpdesk anruft oder zum Beispiel auch Personalfragen. Wie viel Resturlaub habe ich noch? Bekomme ich für XY Sonderurlaub oder ähnliche Fragestellungen? Also das sind so typische Anwendungsbeispiele für interne Chatbots. Und da kam dann die Frage, welche Quellen kann ich denn da anbinden? Das hängt natürlich also davon ab, was Sinn macht. Also wenn ich ein IT-Helpdesk-Chatbot habe, macht es natürlich Sinn, das Ticketsystem anzubinden. Und zwar in einer Form erstmal anzubinden, dass, wenn der Chatbot selber nicht weiterhelfen kann, ein Ticket erzeugt wird. Dann natürlich aber auch, wenn da schon mal Probleme und Lösungen beschrieben sind, dass ich diese als Quelle nutze, um Antworten zu generieren, zum Beispiel über die KI-Suche. Viele Unternehmen haben auch ansonsten Wissensdatenbanken aufgebaut, Wikis aufgebaut, wo viele Informationen drinstecken. Oder sie haben auch Dateilaufwerke, SharePoint-Laufwerke, wo man Informationen abgelegt hat. Es gibt vielleicht irgendwelche anderen Datenbanken, Ansprechpartnerverzeichnisse, Benutzerverzeichnisse. Im Bereich IT-Helpdesk hat man häufig auch ein Asset-Verzeichnis. Also welche IT-Geräte gibt es denn überhaupt? Wo stehen die? Wem sind sie zugeordnet? All diese Systeme kann man entweder als Informationsquelle anbinden oder in vielen Fällen eben halt auch für transaktionale Prozesse, wie zum Beispiel Passwortrücksetzung. Da muss ich eben vielleicht auf das Active Directory zugreifen und auch schreibend etwas machen. Das heißt vielleicht dann ein neues Passwort vergeben und den Benutzer entsperren. Also es lässt sich eigentlich fast alles anbinden, solange es überhaupt eine Schnittstelle hat. Und selbst wenn es das nicht hat, kann man manchmal noch auf die unterliegende Datenbank direkt gehen. Wie sind die Nutzerberechtigungen bei einem internen Chatbot? Ja, wie sie sein sollen, denke ich mal. Das muss natürlich so gestaltet sein, dass wenn ich zum Beispiel nur über eine KI-Suche Quellen anbinde, dass der Benutzer über den Chatbot nicht andere Sachen finden kann, als er sie sowieso finden könnte, wenn er an die Datenquelle selber geht. Die Berechtigungen, die an der Quelle vergeben werden, ob das jetzt nur eine Dateifreigabe ist, ein SharePoint ist oder sonst etwas ist, eine Datenbank ist, diese Berechtigungen müssen natürlich vererbt werden. Das heißt, beim internen Chatbot habe ich typischerweise eben halt einen angemeldeten Benutzer. Das heißt, ich weiß, wer sitzt auf der anderen Seite und kann mit seinen Berechtigungen diese Berechtigung weitergeben, diese Informationen weitergeben, welcher Benutzer das ist, an die KI-Suche. Und die würde dann eben halt nur Sachen finden, die dieser Benutzer sowieso sehen dürfte. Kann man das personalisieren, zum Beispiel Personen aus dem Bereich Personal sehen nur für sie relevante Quellen? Ja, natürlich. Das heißt auch, man würde jetzt diese Information nutzen, wer sitzt davor, würde dann nochmal gucken, in welchen Bereichen arbeitet er, zum Beispiel Personalabteilung, und würde dann die Quellenauswahl für die KI-Suche entsprechend zuschneiden, sodass dann bei der REC-Suche, bei der KI-Suche, der über den Chatbot zugänglich ist, auch nur Sachen gefunden werden, also Quellen verwendet werden, die für diese Person in ihrer Jobrolle relevant ist. Ein weiterer Fragekomplex drehte sich um große Sprachmodelle, also LLMs. Kann sich ein LLM auch nur auf eigene Unternehmensdaten beziehen und diese als Quelle verwenden? Ja, das geht. Wobei gerade dieser letzte Teil als Quelle verwenden, da verweise ich gerne noch einmal auf die Folgen 53, 54. Ich würde auch in diesem Fall das LLM nicht dazu benutzen als Wissensspeicher. Dafür ist es zu langsam und zu unkontrolliert und die Gefahr von Halluzinationen ist auch in diesem Umfeld zu groß. Kapselung ist nicht so gut möglich. Also ja, man kann das LLM anpassen an das eigene Unternehmen und das kann sehr viel Sinn machen, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Unternehmenssprache verwendet wird. Wenn man also einen bestimmten Kommunikationsstil innerhalb eines Unternehmens hat, kann man dem LLM das beibringen, indem man ein Open-Weight-Modell, also sowas wie Open Source, nur eben halt Modell, nimmt und das eben entsprechend trainiert auf die Art und Weise, wie im Unternehmen kommuniziert werden soll. Außerdem kann man ihm solchen Sachen beibringen, wie zum Beispiel Produktnamen, Sachen, die sich eher langsam ändern. Und um dann auch noch unterscheiden zu können, manchmal ist Mars vielleicht ein Produktname und manchmal ist es der Planet. Und damit eben halt das LLM lernt, dass in bestimmten Unternehmen das Mars ein Produktname ist, kann man das auch über ein Feintuning der KI beibringen. Ein sehr interessantes Thema ist dann auch Reasoning, also dass die KI auch eine Kausalkette findet, etwas begründen kann, dass KI-Agenten selbstständig tätiger werden. Das ist ein Thema, das gucken wir uns an momentan. Ich glaube, das ist auch etwas, wo sehr viel Potenzial drin steckt. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welchem Unternehmensumfeld, in welchen Anwendungsfällen das einen wirklichen Mehrwert bringt, weil man doch da wieder ein Stück weit Kontrolle auch wieder abgeben muss an die KI in diesem Moment. da müssen wir nochmal gucken, wie das sich wirklich dann in echten Anwendungsfällen verhält. Ist also aus meiner Sicht ein Thema, was noch nicht reif ist für praktische Anwendungsfälle. Manche Fragen gingen auch in den Bereich Rechtliches. Und natürlich dürfen wir in Deutschland keinerlei Form von Rechtsberatung machen. Dafür gibt es entsprechend qualifizierte Menschen, Rechtsanwälte typischerweise, also Menschen, die das Deutschrecht auch studiert haben, und die dürfen darüber auch dann überhaupt erstmal vieles darüber erzählen. Trotzdem ist ein paar allgemeine Fragen, da kann ich natürlich auch ein paar allgemeine Antworten geben. Was ist zum Beispiel mit dem EU AI Act und Chatbots? Es hängt vom Anwendungsfall ab. Das ganze EU AI Act, also diese ganze Verordnung, ist ja risikobasiert gebaut, nach Risikoklassen. Und es wird normalerweise eben halt nicht die einzelne KI betrachtet, sondern betrachtet, wie das Ganze zusammen funktioniert und in welchem Bereich es eingesetzt wird. Das heißt, wenn ich ein Chatbot nehme, jetzt schon ganz komplett ohne LLMs, wenn ich einfach nur ein Chatbot nehme im Bereich Medizin, wo ein Arzt nach einer zweiten Meinung fragt, das ist ganz anders zu bewerten, als wenn ich ein Chatbot habe in dem Bereich Kundenberatung, Vertrieb, Marketing, wo ein Interessent sich nach bestimmten Produkten oder Tarifen erkundigen kann und sich beraten lassen kann. Das sind natürlich dann unterschiedliche Risikoklassen. Und so kann man eigentlich keine ganz allgemeine Antwort geben, außer dass die meisten Chatbots, die wir bauen, also zum Beispiel für die Beratung der Bürger im Kundenservice oder im Bereich IT-Helpdesk, eher niedrige in die Risikoklasse ist. Das heißt, man muss informieren darüber, dass eine KI dahinter arbeitet. Man muss transparent sein. Und ja, in manchen Fällen möchte man vielleicht aber dann eher aus dem Bereich Datenschutz auch eine Einwilligung einholen. Das ist dann allerdings gar nicht mal der AI-Act, sondern die DSGVO. Wer übernimmt eigentlich die Haftung, wenn ein großes Sprachmodell falsche Informationen ausgibt? Naja, der Betreiber des Chatbots. Es gab da so ein bekanntes Beispiel in diesem Jahr, wo Air Canada verklagt wurde, weil der Chatbot halt eine falsche Information ausgegeben hat und sie dann nicht zahlen wollten oder eine bestimmte Bedingung nicht erfüllen wollten, weil ja auf der Webseite was anderes drauf stand. Und das Gericht hat entschieden, ja, wenn der Chatbot diese Information ausgegeben hat und der Chatbot ist auf der Webseite von Air Canada, dann muss Air Canada auch dafür gerade stehen, was der Chatbot behauptet hat. In diesem Fall ging es eben halt um gar nicht keinen großen Betrag eigentlich, aber das war eine grundsätzlich wichtige Entscheidung. Natürlich ist, wie auch bei Webseiteninhalt, der Betreiber der Webseite ist der Betreiber des Chatbots dafür verantwortlich, was dort ausgegeben wird. Und gerade deswegen ist eben halt die Kontrolle darüber, was ausgegeben wird, so immanent wichtig. Also noch einmal, ich schlage immer wieder die gleiche Kerbe, LLMs nicht dafür zu benutzen als Wissensspeicher, weil dann die Gefahr für Halluzinationen sehr, sehr groß ist. Zumindest die Möglichkeit da ist, eine wirklich faktisch relevante Möglichkeit da ist, dass falsche Informationen ausgegeben werden und dann kann es eben halt Schäden geben, in diesem Fall einen kleinen finanziellen und vielleicht einen etwas größeren Reputationsschaden. Das waren die häufigsten Fragen und Themen vom 9. Assorno KI-Forum 2024 in München. Zur Erinnerung, das nächste Assorno KI-Forum findet am 8. Mai 2025 in Bad Oeynhausen statt. Auf www.assorno.de/ki-forum können Sie sich unverbindlich dafür vormerken lassen. Alle Links finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes.